Begrüße euch alle zum dritten Tag der 12. Konferenz der Hauptfeind steht im eigenen Land. Ich freue mich, dass ihr alle wieder hier in den Zoom-Call oder den YouTube-Kanal gefunden habt. Und begrüße jetzt Gretel Aden. Gretel ist langjährige Mitarbeiterin in der Kommunistischen Arbeiterzeitung und in der Redaktion der Münchner Betriebszeitung Auf Draht, die dort von der KAZ München und der DKP München herausgegeben wird. Gretel ist auch, sollte allen, die an der Konferenz in den vergangenen Jahren teilgenommen haben, schon bekannt sein, da sie doch das ein oder andere Referat schon gehalten hat. Viel zu zwischenimperialistischen Widersprüchen, zu dem Treiben des deutschen Imperialismus in Europa und auch zur CSU. Heute wird uns Gretel etwas erzählen zum Thema, Moment, das kriege ich leider nicht auswendig hin, so muss ich jetzt wechseln, Vorkriegs- und Kriegszeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der zwischenimperialistischen Widersprüche im Vergleich 1914 bis heute. Damit übergebe ich an dich, Gretel.
Ja, guten Morgen an euch alle. Ihr könnt froh sein, dass der Imperialismus erst ungefähr 120, 125 Jahre alt ist, weil sonst hätte ich wahrscheinlich 200 Jahre referieren müssen. Und so sind es nur 125. Okay, erst einmal eine Bemerkung vornehin. Ich werde im Folgenden oft sagen, der deutsche Imperialismus, der französische Imperialismus, USA, England oder wie auch immer. Klar ist, dass das keine einheitlichen monolithischen Blöcke sind. Die Bourgeoisie dahinter, vor allem auch die Monopolbourgeoisie, hat unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Fraktionen vielleicht auch, die darum ringen, sich mit ihrer Linie durchzusetzen. Das muss man wissen, ja, dass das kein einheitlicher Block ist. Ja. Das heißt, wenn ich im Folgenden dann sage, der deutsche Imperialismus hat das oder jenes getan oder der französische dies oder das, dann heißt es, dass ich eigentlich immer die Linie nenne, die sich letztendlich durchgesetzt hat. Ja. Aber man sollte nicht statisch denken und nicht, dass das da so alles ohne Kampf sich durchgesetzt hat. Das Gleiche gilt natürlich für die innenpolitischen Dinge, für das Kräfteverhältnis zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie, für die Kampagnen, die geführt werden, rassistische, faschistische, nationalistische, was weiß ich, um die jeweiligen Ziele durchzusetzen. Die nenne ich auch nicht, weil sonst würde ich ja wahrscheinlich dann doch heute Abend noch referieren. Aber man muss sie auch wissen, ja, dass es so ist. Eine SPD, die 1914 die Arbeiterklasse nicht verraten hätte, hätte die Geschichte sehr viel anders ausgehen lassen, als wie das jetzt im Moment ist. Wäre eine Volksfront zustande gekommen vor 1933, könnten wir auch ganz andere Dinge berichten. So war es aber nicht. Also auch diese Kräfteverhältnisse sind natürlich ganz wesentlich an dem, was sich letztendlich durchsetzen kann. So, das war die Vorbemerkung. Jetzt gibt es noch einen Vorspann. Da es schwierig ist, den Kern zwischenimperialistischer Widersprüche zu verstehen, um die es doch jetzt gehen soll, ohne im Kopf zu haben, was Imperialismus bedeutet, möchte ich zunächst noch einmal kurz an die wesentliche Grundlage des Imperialismus erinnern, die Monopole. Diese sind, egal ob im Banken- oder im produzierenden Sektor, aus dem Kapitalismus der freien Konkurrenz durch die vor sich gehende Konzentration und Zentralisation der Produktion und des Kapitals hervorgegangen. In diesem Prozess verschmelzen auch Bank- und Industriekapital ineinander zum Finanzkapital, wie der Lenin das nannte. Diese Monopole in der Hand einer winzigen Schicht von Bourgeois erlangen aufgrund ihrer Größe und der Macht eine entscheidende Stellung im Wirtschaftsleben und haben maßgeblichen Einfluss auf alle Staatsorgane, auf die Regierungen, die sie sich unterordnet. Die Regierung fungiert oft sozusagen als geschäftsführender Ausschuss der Impressionisten, was man immer so schön sieht, wenn zum Beispiel die Merkel oder irgendjemand eine China-Reise oder sonst irgendwas macht und dann der ganze Schwanz an Vertretern der wesentlichen Monopole hinterher ist. Sie tut nichts anderes, als wie für diese Monopole die Bedingungen zu verhandeln. Sie sind aufgrund ihrer Größe in der Lage, internationale Bündnisse zu schließen, also die Konkurrenz zeitweise außer Kraft zu setzen, um sich Märkte und Rohstoffe aufzuteilen und so weiter. Doch setzt das die Konkurrenz unter ihnen, dieses wesentliche Merkmal jeglicher kapitalistischer Produktion, nicht außer Kraft. Jedes Monopol strebt nach Weltherrschaft, um seine Profitmaximierung zu sichern, was zwangsläufig zu heftigen Widersprüchen unter ihnen und zu Widersprüchen zwischen den Staaten führt. Und ein wesentliches weiteres Merkmal des Imperialismus ist die territoriale Aufteilung der Welt ist unter den kapitalistischen Großmächten beendet. Das aber bedeutet, dass Veränderungen der Kräfteverhältnisse unweigerlich den Drang nach einer Neuaufteilung hervorrufen. Dazu ein Zitat von Lenin, zitiere: Die Kapitalisten teilen die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich auf, sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten, um Profite zu erzielen. Dabei wird die Teilung nach dem Kapital, nach der Macht vorgenommen. Eine andere Methode der Teilung kann es im System der Warenproduktion und des Kapitalismus nicht geben. Die Macht aber wechselt mit der ökonomischen und politischen Entwicklung. Um zu begreifen, was vor sich geht, muss man wissen, welche Fragen durch Machtverschiebungen entschieden werden. Ob diese Verschiebungen nun rein ökonomischer Natur oder außerökonomischer, zum Beispiel militärischer Art sind, ist eine nebensächliche Frage. Zitat Ende. Nebensächlich natürlich für die theoretische Betrachtung, überhaupt nicht nebensächlich für die Völker. Und noch ein Zitat aus der gleichen Schrift, Imperialismus, zitiere: Denn unter dem Kapitalismus ist für die Aufteilung der Interessen und Einflusssphären der Kolonien und so weiter eine andere Grundlage als die Stärke der daran Beteiligten, ihre allgemeinwirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige Stärke nicht denkbar. Die Stärke der Beteiligten aber ändert sich ungleichmäßig, denn eine gleichmäßige Entwicklung der einzelnen Unternehmungen, Trusts, Industriezweige und Länder kann es unter dem Kapitalismus nicht geben. Vor einem halben Jahrhundert war Deutschland, wenn man seine kapitalistische Macht mit der des damaligen England vergleicht, eine klägliche Null. Ebenso Japan im Vergleich zu Russland. Ist die Annahme denkbar, dass das Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen Mächten nach 10, 20 Jahren unverändert geblieben wäre? Das ist absolut undenkbar. Zitat Ende. Damit sind wir nicht nur bei den Widersprüchen, die zum Ersten Weltkrieg führten, sondern auch bei dem Punkt, der sich notgedrungen wie ein roter Faden durch die zwischenimperialistischen Widersprüche bis heute zieht. Die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung und die daraus folgende Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Die neuen Räuber. Gehen wir zurück ins späte 19. Jahrhundert. Die alten Großmächte England, Russland und Frankreich. England und Frankreich mit einem zusammengeraubten großen überseeischen Kolonialreich, vor allem in Asien und Afrika. Das russische Zarentum, das seine Macht durch die Eingliederung der teilweise nur dünn besiedelten, aber weiten und rohstoffreichen Gebiete um es herum erreicht hat, sahen sich zunehmend bedrängt durch die spät die feudale Zersplitterung überwunden habenden, aber sich dann ökonomisch sehr schnell entwickelten kapitalistischen Mächte. In Europa waren das vor allem das Deutsche Reich, aber auch Italien war auch spät dran. In Asien war das Japan. Sie hatten dadurch den Vorteil, dass sie mit Maschinen auf dem neuesten Stand ihre Produktion aufbauen und erweitern konnten und aus der Schufterei der Arbeiter ihren Mehrwert an diesen an der Schufterei der Arbeit an diesen Maschinen ihren Mehrwert ziehen konnten. Für Deutschland, und darauf gehe ich als Beispiel im Folgenden vor allem ein, nicht nur, weil ich den natürlich am besten kenne, sondern weil er tatsächlich eine ganz maßgebliche Rolle auch unter den anderen gespielt hat, bedeutete das, dass sehr schnell sehr viel mehr hergestellt und auf den Markt geworfen wurde, als das relativ kleine Gebiet des Deutschen Kaiserreiches, umgeben von den damals größten Mächten, kaufkräftig aufnehmen konnte. So hat sich zum Beispiel in der Zeit von 1888 bis 1913 Englands Außenhandel verdoppelt, auch der von Frankreich, während sich der des Deutschen Reichs glatt verdreifacht hat. In den neuen Industriezweigen der chemischen Industrie, Bayer BASF, Mitte der 1860er Jahre gegründet, der elektrischen Industrie, Siemens, AEG und so weiter, die 1870 gegründet worden sind, wurde der deutsche Imperialismus in kürzester Zeit sogar führend. Er hat die anderen Länder überholt. So. Nebenbei sollte ich immer gucken, wo ich bin. Ah, dieses schnelle Wachstum ging einher mit einer raschen Herausbildung großer Syndikate und Kartelle. 1993 wurde das Rheinisch-Westfälische Kohlesyndikat gegründet mit dem Herrn Kierdorf, den kennt ihr wahrscheinlich so im Hinterkopf aus der Geschichte. 1897 das Roheisensyndikat, 1904 das Deutsche Stahlsyndikat. Parallel, gleichzeitig miteinander verwoben, ging eine schnelle Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital vor sich. Die wichtigsten Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, die Dresdner Bank gibt es inzwischen nicht mehr selbstständig, sondern ist bei der Commerzbank, um 1870 gegründet, unterwarfen sich in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit der Kleinbanken und wurden bestimmend bei der Vergabe von Krediten an die Unternehmen, die sich wiederum an ihnen beteiligten, wenn sie nicht gleich wie bei Siemens und der Deutschen Bank von den gleichen Familien gegründet worden sind. Das Industrie- und Bankkapital war so in kurzer Zeit zum Finanzkapital verschmolzen, eng miteinander verflochten und gut organisiert, machte es sich daran, seinen Geburtsfehler auszumerzen, zu spät und zu kurz gekommen zu sein. Von daher kam man mit dieser Entwicklung auf der einen Seite eine Reihe von Überlegungen, Forderungen, Strategieplänen auf, wie man Europa den Bedürfnissen des deutschen Kapitals nach Absatz von Waren und Einfluss und Kapital unterwerfen konnte. Auf der anderen Seite riss das Kaiserreich, selbst mit Ausnahme von Kohle, arm an Rohstoffen, ist übrigens auch ein Merkmal sowohl von Italien wie von Japan, riss dieses Kaiserreich noch die Flecken vor allem in Afrika an sich, die noch nicht im Besitz anderer Großmächte waren. Zum Beispiel Namibia. Wir wissen alle, was für grausame Dinge da passiert sind. Aber auch bereits in heftigen Differenzen mit England eine Reihe von Südseeinseln. Doch irgendwann gab es keine weißen Flecken mehr. Man drang in die Einflusszonen der anderen Großmächte vor. Das geschah mit ganz friedlichen zivilen Unternehmungen, wie die Bagdadbahn, mit deren Bau Ende des 19. Jahrhunderts begonnen wurde und die den Zweck hatte, den Einfluss des deutschen Imperialismus Richtung Südosten bis zum Persischen Golf auszudehnen. Die Deutsche Bank gab die Kredite an die Türkei, die dann mit den aus den Bauern und Arbeitern herausgepressten Steuern zurückgezahlt wurden. Deutsche Monopole lieferten Schienen und Lokomotiven, bauten Bahnhöfe. Rüstungsprojekte wurden vereinbart. Die Rüstungsgüter stellten natürlich deutsche Monopole her. Militärberater wurden geschickt. Die Türkei wurde so zum Vasallen Deutschlands. Diese Bahn aber durchschnitt den Weg Englands in seine asiatischen Kolonien und drang in die Einflusszone Russlands ein. Gleichzeitig wurde mit der Verabschiedung der Flottenvorlagen der Weg freigemacht für die maritime Aufrüstung Ein offener Angriff auf die Vormachtstellung des britischen Imperialismus auf den Meeren. Bevor ich nun auf dessen Reaktionen eingehe, also auf Englands Reaktion, kurz zu Russland. Mit dem russischen Zarenreich unterhielt die reaktionäre deutsche Regierung durchaus gute Beziehungen. Getreide wurde eingeführt, Maschinen, Eisenbahnen und so weiter ausgeführt. Die deutschen Banken gaben Kredite und bauten so ihren Einfluss in Russland aus. Doch die deutschen Junker, in deren Arme sich die Bourgeoisie aus Furcht vor den Arbeitern doch geflüchtet hatte, forderten Zölle auf das russische Getreide und schließlich auch ein Ende der Anleihen. Sie befürchteten, dass mit Hilfe der damit gebauten Eisenbahnen das Getreide schneller und billiger in das Deutsche Reich gebracht werden könnten. Um die Junker dazu zu bewegen, den Flottenvorlagen zuzustimmen, gab die kaiserliche Regierung nach. Die deutsch-russischen Beziehungen verschlechterten sich, die Anleihen übernahmen französische Banken und bauten nun ihrerseits ihren Einfluss dort aus. Zurück zum britischen Imperialismus. Die englische Regierung versuchte eine Annäherung an Deutschland zu erreichen, was aber von dort kühl abgelehnt worden ist. Daraufhin schloss England ein Bündnis mit Frankreich, die sogenannte Entente Cordiale, das heißt so viel wie herzliches Einvernehmen, und war 1904. Dieses Bündnis hatte zum Inhalt, dass Frankreich seine Ansprüche auf Ägypten aufgibt, England dafür die französische Durchdringung Marokkos unterstützt. Das wiederum erzürnte die deutsche Schwerindustrie, insbesondere Krupp, der ein Auge auf das marokkanische Erz geworfen hat. Allerlei Kriegsgeschrei kam gegen Frankreich und England auf, doch konnte diese Krise noch einmal durch ein deutsch-französisches Abkommen beigelegt werden, nachdem die deutsche Regierung feststellen musste, dass sie mit ihren Forderungen völlig isoliert ist. Selbst das verbündete Italien, ebenfalls an Gebieten in Nordafrika interessiert, lehnte das deutsche Vordringen ab. Daraufhin räumte Deutschland Frankreich die politisch-militärische Vormachtstellung ein gegen die Zusage eines gemeinsamen wirtschaftlichen Vorgehens in Marokko, wozu auch noch ein gemeinsames Wirtschaftsunternehmen gegründet worden ist. Doch dieses Bündnis hielt nur kurz. Denn nun wollten sich die Gebrüder Mannesmann, ihrerseits Hüttenbesitzer und Röhrenhersteller, mit allerlei Bestechungsgeldern den Sultan dazu bewegen, ihnen das marokkanische Erzmonopol auszuliefern. Frankreich, England und Russland protestierten. Deutschland schickte Kriegsschiffe ins Mittelmeer. Doch diese mussten sich zurückziehen, nachdem sowohl England wie auch Russland unzweifelhaft deutlich zu verstehen gaben, dass sie sich auf die Seite Frankreichs stellen würden, wenn die kaiserliche Regierung ihre Provokationen weiter zuspitzt. Es kam dann wieder zu einem Kompromiss. Frankreich gab einen Teil des an Kamerun grenzenden französischen Kongo-Gebietes an Deutschland ab, das dafür Marokko Frankreich überließ. Man sieht schon, wie da mit Ländern und Völkern umgegangen wird. Gell? Das ist wie ein Kartenspiel. Außerdem blieb Deutschland sein wirtschaftlicher Einfluss zugesichert. Doch diese Zugeständnisse, die dem kräftigen neuen Räuber aufgrund seiner erreichten Stärke gemacht wurden, reichten nicht. Die herrschende Klasse in Deutschland verlangte nach mehr und stellte fest, dass sie so nicht in dem Maße weiterkam, wie es ihren Bedürfnissen entsprach und ihren Bedürfnissen entsprechend notwendig war. Der deutsche Imperialismus stellte die Machtfrage. Österreich-Ungarn wurde ermuntert, Serbien zu überfallen. Die Schutzmacht Serbiens, Russland, machte mobil, wie auch Frankreich. Beide wurden der Krieg erklärt. Kurz darauf trat England, wie auch im fernen Osten Japan, in den Krieg ein. Japan holte sich dann als erstes das vom Deutschen Reich während der Niederschlagung des Boxeraufstands durchaus in trauter Eintracht all der Großmächte, also dieses geraubte chinesische Gebiet, die Bucht Kirchu, holte sich also Japan wieder. Italien, mit Deutschland und Österreich im Dreibund verbündet, wurde durch Zugeständnisse Englands über Gebietserweiterung und Kolonien an der afrikanischen Mittelmeerküste 1915 dazu gebracht, auf der Seite der Entente in den Krieg einzutreten. Und schließlich erklärten auch die Vereinigten Staaten, dieser ebenfalls neue Räuber, können wir vielleicht bei der Diskussion hinterher kurz was dazu sagen, sonst wird das alles zu viel, weil der hat eine andere Geschichte. Gut, also die USA, die aber bisher in Europa keine große Rolle spielten, trat dann 1917 in den Krieg ein und erklärte Deutschland den Krieg, nachdem das deutsche Marine mit ihren U-Booten alles beschoss, was die Meere benutzte und damit die USA erheblich in ihrem Handel beeinträchtigte. Das alles für folgende Kriegsziele, wie sie der damalige Reichskanzler Bethmann Hollweg im September 14 niederschrieb. Nachdem er erklärte, was alles annektiert werden muss, vor allem Teile Frankreichs mit seinen Erzvorkommen, welche Kolonien in Afrika man beanspruchte, dass Russlands Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden muss und schließlich fröhlich erklärte, dass Luxemburg ein deutscher Bundesstaat wird, kommt Punkt 4 dieser Kriegszielschrift. Viertens, ich zitiere, es ist zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Zitat Ende. Ich fasse mal kurz zusammen. Der Erste Weltkrieg war also ein von allen Seiten her imperialistischer Krieg, in dem die Erde auf dem Rücken der Völker riesiger Zerstörungen und 20 Millionen Toter neu aufgeteilt worden ist. Anlass für die Zuspitzung der Widersprüche aber war vor allem das Erstarken des zu spät und zu kurz gekommenen deutschen Imperialismus, der die Kräfteverhältnisse verschob und nach Ausdehnung seines Einflussgebietes, seiner Absatzmärkte, seiner Herrschaft über die Rohstoffquellen drängte und dabei an die Grenzen einer friedlichen, in Anführungszeichen, denn die Eroberungen der Kolonien waren alles andere als friedlich, ganz im Gegenteil, aber gegenüber den anderen Mächten friedlichen ökonomischen und politischen Ausdehnung stieß. Durch sein aggressives Vorgehen machte er nicht nur gute Beziehungen zu anderen Staaten wie Russland zunichte und schwächte sich dadurch sogar, sondern rief auch Bündnisse gegen ihn hervor. Das Deutsche Reich konnte diesen Krieg nicht gewinnen, was die deutsche Monopolbourgeoisie und ihrem Staat jedoch nicht daran hinderte, ihn anzuzetteln. Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, also dieser kriegerischen Versuchs, die Welt neu aufzuteilen. Versteht ihr mich eigentlich laut genug? Gut. Noch bevor der Krieg zu Ende war. Wie bitte? Okay. Noch bevor der Krieg zu Ende war, sorgten die Arbeiter Russlands im Verbund mit den Bauern durch die Revolution dafür, dass ihr Land aus dem illustren Kreis der imperialistischen Räuber ausschied. Damit stand eine ganz neue Macht, zu der die imperialistischen Staaten einen sehr grundsätzlichen Widerspruch hatten, vor allem auch deshalb, weil diese Macht in ihren Ländern durch die Arbeiter auch ihre Köpfe hob. Und es ging dabei doch um die Existenz ihrer Herrschaft überhaupt. Von daher hatte dieser grundsätzliche Widerspruch, der in der Folge auch Einfluss auf die Widersprüche zwischen den, hatte dieser grundsätzliche Widerspruch in der Folge auch Einfluss auf die Widersprüche zwischen den Imperialisten. Für das Deutsche Reich endete der Erste Weltkrieg mit der absoluten Niederlage. Es verlor durch die von den Siegermächten diktierten Bedingungen vor allem an Polen, Frankreich und Belgien 13% seines Gebietes und alle seine Kolonien. Sie wurden dem 1920 gegründeten Völkerbund übergeben, der sie als Mandatsgebiete an interessierte Kolonialmächte, vor allem Frankreich und England, weitergab. Das Rheinland war besetzt. Österreich-Ungarn wurde aufgespalten, vor allem in die Staaten Ungarn, Tschechoslowakei und Österreich. Ein Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich war ausdrücklich verboten. Das Königreich Jugoslawien wurde gegründet als Sperrgürtel gegen den deutschen Drang nach Südosten. Das Heer in Deutschland war auf 150.000 Mann begrenzt, die allgemeine Wehrpflicht ebenso wie eine Aufrüstung verboten. England und Frankreich erhielten zusätzliche Kolonien und hatten sich bereits während des Krieges in einem Geheimabkommen, das heißt Sykes-Picot-Abkommen, große Teile des ehemaligen Osmanischen Reiches im Nahen und Mittleren Osten untereinander aufgeteilt. Es betraf die Gebiete, wo heute die Länder Jordanien, Libanon, Irak, Syrien und das Gebiet um Haifa ist. Die USA hatten nun einen Fuß in Europa und sind aufgrund der hohen Kriegskosten Englands und Frankreichs zu deren Gläubiger geworden. Doch all dies wären nicht imperialistische Staaten, hätte es nicht durchaus unterschiedliche Bestrebungen gegeben, wie genau die neue Aufteilung Europas aussehen soll und wie man mit den besiegten Konkurrenten umgehen soll. Der französische Imperialismus war bestrebt, nun seinerseits in Europa eine hegemoniale Stellung einzunehmen und weitgehende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Stellung auch zu halten, wie zum Beispiel auch eine Abtrennung der linksrheinischen Gebiete des deutschen Imperialismus an Frankreich. Polen sollte als Verbündeter Frankreichs gegen ein mögliches Wiedererstarken des deutschen Imperialismus wie auch gegen das revolutionäre Russland in den alten Grenzen von 1772 entstehen, was bedeutet hätte, dass Polen ganz Oberschlesien zugesprochen bekommt. Beides wurde von England wie auch den USA verhindert. England hatte kein Interesse an einer solchen Stärkung des Konkurrenten Frankreich auf dem Festland und die Vereinigten Staaten hatten das Interesse eines wirtschaftlich wieder gestärkten deutschen Imperialismus für den Absatz von Waren und Kapital aus den USA. Die französische Regierung drang daraufhin auf einen Sondervertrag mit Großbritannien und den USA, nachdem beide Staaten Frankreich im Falle eines Überfalls seitens Deutschlands zur Hilfe kommen sollten. Dieses Garantieabkommen wurde allerdings nie ratifiziert. Einig waren sich Frankreich und England in ihrer Forderung nach hohen Reparationszahlungen, um ihre Schulden gegenüber den USA bezahlen können. Die Zeit zwischen den Kriegen und wieder konnte der deutsche Imperialismus erstarken. In dieser Konstellation begann die deutsche Monopolbourgeoisie, besiegt von den imperialistischen Mächten, aber leider nicht geschlagen von den Arbeitern und damit grundsätzlich unschädlich gemacht, die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges zu revidieren und ihre alten Ziele zu verfolgen, die Vorherrschaft in Europa zu erreichen und sich so auch gegenüber den anderen Mächten, vor allem nun auch gegenüber den USA, in ihrem Kampf um weltweiten Einfluss zu behaupten. Es konnte dabei die widersprüchlichen Interessen und Widersprüche der Siegermächte nutzen. So gab es eine Reihe von Versuchen, Bündnisse mit Frankreich zu schließen, mit dem Versprechen einer gemeinsamen Aufteilung Europas oder gar der Welt. Doch zunächst schloss die Regierung der Weimarer Republik und ihrem Außenminister Rathenau 1922 mit der Sowjetunion einen Vertrag, der Vertrag von Rapallo. Die junge Sowjetunion durch Krieg und Interventionskriege in großer Not musste ihrerseits die Widersprüche zwischen den Imperialisten nutzen, um einen Block dieser Mächte gegen sie und die daraus folgende völlige wirtschaftliche Isolation zu verhindern. Sie bot Deutschland eine gute Zusammenarbeit an. Auch wenn von der äußersten Reaktion, die sich sofort nach Ende des Krieges begann zu organisieren, in äußerst rechten bis faschistischen Kreisen und vor allem von der Schwerindustrie unterstützt wurde. Wenn also von dieser Reaktion aufs Heftigste bekämpft, hatte dieser Vertrag zunehmende Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der EU der SSR zur Folge. Dass es dem deutschen Imperialismus dabei überhaupt nicht um freundschaftliche Beziehungen zur EU der SSR ging, sondern darum, sich gegen den Westen im Osten zu stärken, ist klar und war auch der Sowjetunion klar, wie auch dem imperialistischen Konkurrenten Frankreich, das heftigst gegen diesen Vertrag protestierte. Gleichzeitig schlug zum Beispiel Stinnes, Eigentümer des Stinnes Montan- und Industriekonzerns, gleich Anfang der 20er Jahre dem französischen Ministerpräsidenten ein deutsch-französisches Kohle- und Erzbündnis zur Beherrschung des Weltmarktes vor. Doch die Verhandlungen dazu scheiterten an der Frage der Anteile. 50-50 wollten die Deutschen, 60-40 zu ihren Gunsten die Franzosen. Um sich durchzusetzen, torpedierten die reaktionärsten Kreise des deutschen Finanzkapitals die Reparationszahlungen und provozierten so den Konflikt mit Frankreich, das daraufhin ohne Zustimmung der englischen und US-amerikanischen Regierung das Ruhrgebiet besetzte. Da diese jedoch nicht einverstanden waren, da eine solche Gebietserweiterung Frankreichs und eine weitere Schwächung des deutschen Imperialismus ihren Interessen zuwiderlief, kam es zum Doris-Plan. Dieser sah einerseits erhebliche Reparationszahlungen wie auch weitere Einschränkungen der nationalen Souveränität Deutschlands vor. Also so sollte die Reichsbahn und die Reichsbank unter internationale Kontrolle gestellt werden. Andererseits aber die Aufhebung aller der wirtschaftlichen und der finanziellen Einheit Deutschlands entgegenstehenden Besatzungsmaßnahmen sowie eine internationale Anleihe in Höhen von 800 Millionen Goldmark. Da sieht man schon, das ist das Interesse der USA, sozusagen einen wirtschaftlich starken Markt zu haben, auf dem er expandieren konnte. Diese Anleihe wurde vor allem von amerikanischen und britischen Banken ausgegeben. Mit Annahme dieses Plans musste sich Frankreich aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Ich zitiere jetzt etwas: Eintritt in ein neues Zeitalter des vom Kriege nicht bedrohten Glückes und Gedeihens, versprach dieser Plan von Doris und lieferte doch nur den Grundstein für die nächste Runde des gewaltsamen Versuchs, die Welt zugunsten des deutschen Imperialismus neu aufzuteilen. Denn dank des einfließenden Kapitals gelang es den deutschen Monopolen in kürzester Zeit, die wichtigsten Industriezweige zu rationalisieren, die Produktionsmittel auf moderner Grundlage zu erneuern und so die Produktionskapazitäten erheblich zu erweitern. Die Industrieproduktion betrug 1925 bereits wieder 83% des Vorkriegsstandes. Eine immense Konzentration und Zentralisation des Kapitals ging vor sich. So entstanden zum Beispiel die IG Farben und die Vereinigten Stahlwerke. Einerseits fand eine enge Verflechtung amerikanischer Monopole mit deutschen statt und Absprachen wie zum Beispiel die zwischen Standard Oil und der IG Farben, dass sich die eine aus der Chemie raushält und die anderen aus dem Ölgeschäft. Andererseits strebten deutsche Monopole wieder verstärkt die Zusammenarbeit mit französischen Monopolen an. So entstanden unter anderem das deutsch-französische Kalikartell und die Europäische Rohstahlgemeinschaft. Kartelle, die auch gegen die Sowjetunion gerichtet waren, da sie auf deren Rohstoffe zielten. Die Europastrategien des deutschen Kapitals wurden um viele, viele Varianten reicher. Ihr Kern war aber immer das Gleiche: dazu zu kommen, Europa beherrschen zu können. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Stärke konnte aber der deutsche Imperialismus auch politisch wieder mehr durchsetzen. So wurde er im Vertrag von Locarno 1925 bereits wieder als gleichberechtigter Partner Frankreichs behandelt. In diesem Vertrag wurde die Unverletzlichkeit der Grenzen im Westen festgelegt, die im Osten aber offen gelassen, was mehr oder weniger offen gegen die Sowjetunion gerichtet war. Außerdem wurde Deutschland in den Völkerbund aufgenommen. 1928 übertraf die industrielle Gesamtproduktion Deutschlands bereits wieder den Vorkriegsstand. Gleichzeitig machte sich ein Abflauen der Hochkonjunktur bemerkbar. Die deutschen Monopole forderten eine Revision des Doris-Plans. Es wurde eine Konferenz einberufen zur Reparationsfrage. Der Young-Plan, genannt nach einem Amerikaner, der da vorsitzt, den Vorsitz hatte, sah dann eine 60-jährige Reparationsverpflichtung Deutschlands mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 2 Milliarden Mark vor, die allerdings aufgrund der Weltwirtschaftskrise 1931 vorübergehend außer Kraft gesetzt und 1932 schließlich für beendet erklärt worden sind. Sie sah, diese Vereinbarung sah weitere Kredite vor, den Abzug der letzten alliierten Kontrollorgane aus Berlin und schließlich räumten 1930 die Truppen der Entente das Rheinland. Die Forderungen von Reichsbankpräsident Schacht während der Verhandlungen, die Rückgabe der ehemaligen Kolonien und die Revision der deutschen Ostgrenzen wurden allerdings nicht erfüllt. Doch mit all dem begnügte sich die deutsche Monopolbourgeoisie nicht und konnte sich aufgrund der wiedererreichten Stärke und der kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten auch nicht begnügen. Der von Versailles befreite deutsche Imperialismus gab sein außenpolitisches Debüt mit der Proklamation des Zollanschlusses Österreichs an Deutschland. Dieser Versuch, von England unterstützt, konnte allerdings von Frankreich verhindert werden. Gleichzeitig gab es inoffizielle Versuche zwischen deutscher und französischer Seite der deutsch-französischen Industrieallianz, ein politisch-militärisches Bündnis folgen zu lassen, mit dem Ziel, sich den Osten gemeinsam aufzuteilen. So fanden Anfang der 30er Jahre wiederholt Verhandlungen über den Abschluss eines Accord à trois zwischen Frankreich, Deutschland und Polen statt. Mit der gewachsenen Stärke des deutschen Imperialismus verstärkten sich die Tendenzen vor allem von Seiten des britischen Imperialismus, aber auch von Seiten Frankreichs, Deutschlands Expansionsdrang nach Osten gegen die Sowjetunion zu lenken, diesen grundsätzlichen Feind der Bourgeoisie. Der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, März 38, wurde tatenlos hingenommen. Mit dem Münchner Abkommen im Herbst 1938 stimmten die Vertreter Englands und Frankreichs der Annexion eines Teils der Tschechoslowakei zu, die ein paar Monate später erfolgte Besetzung des restlichen Tschechiens stieß ebenso auf keinen Widerstand von Seiten der anderen imperialistischen Mächte. Doch ihre Rechnung, der deutsche Imperialismus solle doch die Sowjetunion überfallen, den dort staatlich organisierten Stützpunkt der internationalen Arbeiterklasse schlagen und sich in diesem Kampf selbst aufreiben, ging nicht auf. Zusammengefasst kann man zu dieser Zeit nochmal sagen, trotz des gemeinsamen Interesses aller Imperialisten, die Sowjetunion zu zerschlagen, brachte dieser grundsätzliche Widerspruch nicht die zwischenimperialistischen Widersprüche zum Verschwinden. Das Wiedererstarken des deutschen Imperialismus wurde sowohl durch den gemeinsamen Kampf der Mächte gegen die nun auch staatlich organisierte Arbeiterklasse, wie auch den Kampf der imperialistischen Mächte untereinander um Einfluss und Weltmarktanteile ermöglicht. Mit jedem Schritt, der es der deutschen Monopolbourgeoisie erlaubte, wirtschaftlich wieder zu erstarken, konnte diese über ihren Staat auch politische Zugeständnisse erzwingen. Die Kräfteverhältnisse verschoben sich wieder. Wieder erstarkt verlangte das deutsche Finanzkapital nach weltweiten Absatzmärkten, Rohstoffquellen und Einflusssphären. Und das zwangsläufig auch gegen die anderen imperialistischen Staaten. Es drängte nach Neuaufteilung der Welt und das mit Krieg. Um dieses Programm des Wahnsinns allerdings durchführen zu können, brauchten die Herrschenden in Deutschland den Faschismus. Der Zweite Weltkrieg und sein sich wandelnder Charakter. Der Zweite Weltkrieg begann als zwischenimperialistischer Krieg, gezielt vorbereitet und wieder begonnen vom deutschen Imperialismus. Nun sollte militärisch die Vorherrschaft über Europa erreicht werden, sollte Lebensraum, wie die Faschisten das bezeichneten, also Gebiete im Osten in den Weiten Russlands erobert werden. Noch bevor die Sowjetunion überfallen wurde, marschierte die Wehrmacht in Frankreich ein und stellte so gewaltsam die deutsch-französische Achse her. Italien unter Mussolini, verbunden mit dem faschistischen Deutschen Reich, verfolgte seine eigenen Interessen, rückte im Mittelmeerraum vor, überfiel Albanien und trat 1940 mit der Kriegserklärung gegen Frankreich und England in den Weltkrieg an der Seite Deutschlands ein. Die imperialistische Macht Japan kämpfte im Pazifikraum vor allem in Konkurrenz mit den USA um seine Vorherrschaft, bombardierte schließlich Ende 1941 Pearl Harbor, woraufhin auch das mit Japan verbündete Deutsche Reich den USA den Krieg erklärte. Doch vorher hatte die faschistische Wehrmacht bereits die Sowjetunion überfallen. Nun wandelte sich der Charakter des Krieges. Die schon im Vorfeld des Krieges angestrengten Bemühungen der UdSSR unter Stalin, ein Bündnis der Westmächte mit der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland und seine Verbündeten zu schließen, hatte endlich Erfolg. Der Krieg wurde von Seiten dieses Bündnisses, das nun objektiv auch auf der Seite der Befreiungskämpfe der Völker stand, die von Deutschland, aber auch Japan überfallen worden sind, zum gerechten Krieg gegen den Faschismus. Die Kräfteverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989, neue Situation und alte Widersprüche. Als Ergebnis des Krieges hatten sich die Kräfteverhältnisse zwischen den imperialistischen Staaten noch einmal wesentlich zugunsten des US-Imperialismus verändert. Japan und Deutschland waren besiegt und besetzt, letzteres in Besatzungszonen aufgeteilt. England, vor allem aber Frankreich, waren politisch und militärisch geschwächt und verloren zusätzlich im Laufe der folgenden Zeit durch die Befreiungsbewegungen und Unabhängigkeitskämpfe einen großen Teil ihrer Kolonien. Die USA wurde zum Gläubiger aller anderen imperialistischen Staaten und zur bestimmenden imperialistischen Kraft. Andererseits ging die internationale Arbeiterbewegung trotz ungeheurer Verluste im Kampf gegen den Faschismus gestärkt hervor. In allen Staaten des ehemaligen Cordon Sanitaire, das sind diese Staaten, die zwischen der Sowjetunion und Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden sind, sozusagen als Puffer, also Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, weiter oben die baltischen Staaten und so weiter. In allen Staaten dieses Gebiets und darüber hinaus in Jugoslawien und Albanien und in einem Teil Deutschlands konnte die Arbeiterklasse im Bündnis mit den Bauern und vor allem mit Unterstützung der Sowjetunion Siege über die Bourgeoisie erringen und Volksdemokratien bzw. sozialistische Staaten errichten. Im Osten rang das chinesische Volk 1949 seine äußeren und inneren Feinde nieder. Äußere war vor allem Japan. Überall standen die Völker im Kampf um ihre Befreiung auf. Diese Kräfteverhältnisse bestimmten das Geschehen in den folgenden Jahrzehnten. Der Kampf des Finanzkapitals weltweit unter Führung des US-Imperialismus gegen die internationale Arbeiterbewegung, der Versuch, das Rad der Geschichte noch einmal zurückzudrehen, überlagerte die Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten. Doch unter dieser Decke zeichneten sich die nun schon bekannten Widersprüche und Strategien, sie zu bewältigen, wieder ab und es veränderten sich wieder die Kräfteverhältnisse. Der deutsche Imperialismus, nun zusammengedrängt auf Westdeutschland, bot sich als Speerspitze gegen die sozialistischen Länder im Osten an und wurde zu diesem Zweck mit massiver Unterstützung von Seiten der USA und Englands als Frontstaat wieder hochgepäppelt. Nicht zerschlagen, sondern nur entflechtet und mit Hilfe einfließender Kredite begannen die Monopole auf den Trümmern des Krieges, der doch so gründlich jede Überkapazität vernichtet hatte, ihre Maschinen auf moderner Grundlage zu erneuern und so die Produktionskapazitäten sogar über den Vorkriegsstand hinaus zu erweitern. So wurde die BRD bereits in den 50er Jahren zur ökonomisch stärksten Macht in Europa, begann mehr zu exportieren, als sie importieren musste. 1957 prahlte Franz Josef Strauß, Zitat, wir sind die wirtschaftlich stärkste Macht in Mitteleuropa geworden. An unseren Kassen stehen die ehemaligen Siegerschlange. Bei uns sind alle verschuldet. Auf die Dauer kann es kein Deutschland geben, das wirtschaftlich ein Riese und politisch ein Zwerg ist. Deshalb braucht die deutsche Politik einen europäischen Rahmen. Den europäischen Rahmen wohlgemerkt für die deutsche Expansion. In den 50er Jahren begann auch, was bürgerliche Strategen bis heute die doppelte Einstimmung nennen. Die militärische Einbindung in die NATO, die politische in ein Bündnis mit den anderen europäischen imperialistischen Staaten. Der wiedererstarkende deutsche Imperialismus sollte so unter Kontrolle gehalten werden. Für den französischen Imperialismus war diese Politik der USA und Großbritanniens ein Affront. War sie doch wieder auf eine Stärkung des deutschen Imperialismus sowie des US-Imperialismus in Europa und damit eine weitere Schwächung des französischen Imperialismus gerichtet. So schlug zum Beispiel die französische Regierung vor, die BRD nicht in die NATO militärisch einzubinden, sondern ohne eigenständige Armee und Rüstung in ein europäisches Verteidigungsbündnis. Dieser Vorstoß scheiterte allerdings am französischen Parlament daraufhin, am französischen Parlament, das auch dies nicht wollte. Daraufhin wurde Westdeutschland remilitarisiert und in die NATO aufgenommen. De Gaulle forderte dann 1958 von den Amerikanern ein Sonderbündnis in der NATO zwischen Paris, London und Washington. Die USA lehnten ab. Am 13.02.1960 explodierte dann die erste französische Atombombe in Reagan, dieses Faustpfand in der Hand des französischen Imperialismus, was er bisher auch nicht in die Hände des deutschen Imperialismus geben will. Um in dieser Situation sowohl den deutschen Imperialismus zu kontrollieren, wie auch den eigenen Einfluss in Europa gegen USA und England wieder zu stärken, strebte Frankreich weiterhin nach einem Bündnis mit Westdeutschland innerhalb einer europäischen Zusammenarbeit, möglichst unabhängig von den USA und auch von Großbritannien. So scheiterte zum Beispiel die Aufnahme Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, damals also EWG, zweimal am Veto Frankreichs. Das war 63 und 67. Diese französischen Bündnisbestrebungen trafen durchaus auch auf Interesse des deutschen Imperialismus seinerseits, jedoch mit dem Ziel, eine zu starke Rolle Frankreichs zugunsten des eigenen Vorherrschaftsstrebens dabei zu verhindern. Und das mit Hilfe der berühmten transatlantischen Freundschaft, die man ab und zu und wenn es passte, dem französisch-deutschen Bündnis in den Rücken setzte. Das alles sind nur Ausschnitte, die aber beispielhaft zeigen, wie viel doch die Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten mit denen zwischen den beiden Kriegen gemeinsam haben, bei aller Unterschiedlichkeit der internationalen Kräftekonstellation. Noch etwas erinnert an die Zeit zwischen den beiden Kriegen und unmittelbar auch an heute. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion trotz der grundsätzlichen Feindseligkeit. Bereits Ende der 50er Jahre, also noch bevor die sogenannte Entspannungspolitik als neue Strategie zur Schwächung der sozialistischen Staaten sich durchsetzte, verhandelte die Adenauer Regierung über ein Geschäft, das den Verkauf von Mannesmannschen Röhren und die Gewährung von Krediten der Deutschen Bank in die UdSSR vorsah, die im Gegenzug Erdgas an Deutschland verkaufen sollte. Doch zunächst scheiterte dieser Vertrag an einem vor allem von den USA durchgesetzten, aber im NATO-Rat mit deutscher Stimme 1963 verabschiedeten Röhrenembargo gegenüber den Warschauer Paktstaaten. Vor allem die Pipeline Freundschaft von der Sowjetunion in die DDR sollte so verhindert bzw. erschwert werden. Dass man sich selber damit auch schadet, macht nichts, das scheint eine durchgängige Politik zu sein. Denn erst 1970 konnte dieser Vertrag mit der UdSSR über die Gaslieferungen dann erst abgeschlossen werden, der es aber ermöglicht hat, dass bis heute ein wesentlicher Anteil des deutschen Gasbedarfs aus Russland geliefert wird. Jetzt nur noch ein paar Stichpunkte durch die weitere Entwicklung der EWG. Mit der Gründung der EWG Ende der 50er Jahre, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, des schrittweisen Abbaus von Handelshemmnissen und schließlich der Errichtung eines Binnenmarkts, was bedeutet, es gibt keine Zölle mehr zwischen den Ländern. Mit der Entwicklung also dieses Bündnisses, das von den Herrschenden in Frankreich doch gedacht war, als Kontrolle des deutschen Kontrahenten, doch gar eine gemeinsame Aufteilung der Märkte Europas, hat der deutsche Imperialismus dadurch seine Stellung nur verstärkt gegen die imperialistischen Mächte und seine Vorherrschaft in Europa ausgebaut. Doch nicht nur in Europa, auch weltweit veränderten sich die Kräfteverhältnisse, zumindest im wirtschaftlichen Bereich, zwischen den imperialistischen Staaten. Der US-Imperialismus, geschwächt durch den Krieg gegen das vietnamesische Volk, musste ab den 70er Jahren bereits mehr Waren einführen, als es ausfuhr, und diese Entwicklung setzt sich bis in die heutigen Tage fort. Japan dagegen verzeichnete in den 70er Jahren zum ersten Mal Handelsbilanzüberschüsse, Westdeutschland sowieso. Und was Letzteres betrifft, durchgehend bis heute. Das hatten wir ja vorgestern schon. Nee. Ja. Zusammenfassend. Der Widerspruch zwischen der sozialistischen Welt und der kapitalistischen Welt in der Zeit nach 45 bis 89 war der bestimmende, auch für die Beziehungen unter den imperialistischen Staaten. Die Stärke des sozialistischen Lagers ließ ein größeres Aufbrechen der Widersprüche oder gar einen großen Krieg auch nicht ratsam erscheinen. Doch konnte aufgrund dieser besonderen Situation der deutsche Imperialismus ökonomisch wieder einmal erstarken und er verschob wieder die Kräfteverhältnisse. 1989 und folgende neue Aufteilung der Welt. Oh. Die siegreichen Konterrevolutionen in den Jahren 89 bis 92 in den Warschau-Paktstaaten in Albanien und Jugoslawien veränderten die Nachkriegsordnung grundsätzlich. Sie verändert sich insgesamt leider zugunsten der Monopolbourgeoisie weltweit, wie aber im Besonderen zugunsten des deutschen Imperialismus. Es war eine völlig neue Situation. Die nun im Verständnis des Kapitals frei gewordenen Gebiete im Osten mussten zum jeweilig eigenen Nutzen neu aufgeteilt werden. Vor allem Russland weckte die Begehrlichkeiten der imperialistischen Staaten. Russland mit seinem Reichtum an Bodenschätzen war nun ohne Sowjetmacht, aber auch ohne die Macht eines etablierten russischen Imperialismus, wie er noch bis zum Ersten Weltkrieg die Kräfteverhältnisse geprägt und den Weg nach Osten versperrt hat. Es war erheblich geschwächt durch seine instabile inneren Machtverhältnisse, wie auch durch den Verlust einer Reihe von Sowjetrepubliken, die schnell ihre Unabhängigkeit erklärt haben, darunter die Ukraine, die Russlands Zugang zum Schwarzen Meer kontrolliert. Das alte Kriegsziel des deutschen Imperialismus, die Knechtschaft Russlands über seine Vasallen zu brechen, war so auf ganz andere Weise Wirklichkeit geworden. Diese Situation schien es möglich zu machen, den russischen Markt, vor allem aber auch seine Rohstoffe und die in den Kaukasusrepubliken in die Hände zu bekommen, ohne direkt militärisch anzugreifen. Es begann der Kampf zwischen den imperialistischen Mächten um diese Reichtümer. Was der US-Imperialismus dabei vor allem verhindern wollte und weiterhin verhindern will, wird kurz aus folgendem Zitat aus der New York Times, das bereits am 2. Mai 89 geschrieben worden ist, also noch vor dem Niederreißen der Mauer. Zitat: Es ist diese Furcht, Westdeutschland schon jetzt beherrschende ökonomische Macht in Westeuropa, will Gorbatschows Politik der Öffnung nutzen, um die beherrschende ökonomische Macht in Ost- und Zentraleuropa zu werden. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte der Westen, Westdeutschland politisch, wirtschaftlich und militärisch an sich zu binden. Die Angst des Westens resultiert aus der klaren logischen Überlegung, dass ein ungezügeltes Deutschland noch einmal seine Macht im Osten suchen würde. Zitat Ende. Das bedeutete auf der einen Seite, selbst die Rohstoffe in die Hand zu bekommen, auf der anderen Seite aber vor allem, den Drang des deutschen Imperialismus nach Osten möglichst unter US-Führung kontrollierbar zu machen was aber ohne Zugeständnisse an die deutsche Stärke nicht ging. So kam es zum 2+4-Vertrag, mit dem der deutsche Imperialismus sich die DDR einverleiben konnte, die letzten Fesseln des Potsdamer Abkommens los wurde und als einziger imperialistischer Staat sein unmittelbares Herrschaftsgebiet vergrößern konnte. Frankreich unter der Regierung Mitterrand, vor allem aber Englands Regierungschefin Thatcher, hatten erhebliche Widersprüche gegen diesen Machtzuwachs des deutschen Konkurrenten und versuchten die Verabschiedung dieses Vertrages hinauszuschieben, beziehungsweise hofften darauf, dass die Sowjetunion möglichst spät unterschreibt. Die hat nämlich erst unterschrieben, da gab es schon längst die DDR nicht mehr, im Frühjahr 1991. Doch der deutsche Imperialismus war inzwischen zu stark geworden, um gegen ihn unterstützt vom US-Imperialismus anzukommen. Frankreich forderte daraufhin eine noch weitergehende Einbindung in das europäische Bündnis durch eine Vertiefung der EU und, wie es heißt, eine gemeinsame Währung. Eine hegemoniale Stellung Deutschlands in Europa sollte so verhindert und der Osten gemeinsam aufgeteilt werden. Der Verbleib Deutschlands in der NATO war sowieso Voraussetzung. Bevor jedoch irgendeine Vertiefung der EU Realität werden sollte, durchdrang der deutsche Imperialismus ökonomisch die Staaten Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei, vereinnahmte sich wichtige Kommandohöhen wie also Kommunikation, Presse, Banken und so weiter, schuf damit Fakten und setzte anschließend die Osterweiterung der EU durch, mit der bekannten Drohung des Alleinganges. Ich zitiere aus einem Papier der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vom 1.9.1949. Ihr kennt es sicher, aber man muss es sich immer wieder mal anhören. Ohne eine solche Weiterentwicklung der westeuropäischen Integration könnte Deutschland aufgefordert werden oder aus eigenen Sicherheitszwängen versucht sein, die Stabilisierung des östlichen Europas allein und in traditioneller Weise zu bewerkstelligen. Zitat Ende. Noch bevor aber die Osterweiterung.
Ich kann auch mal kurz sagen, von wann es war, weil du hast gerade irgendwie 1949 gesagt. Das war ein Versprecher.
Entschuldigung, 94.
Ja.
1994. Noch bevor aber die Osterweiterung zum europäischen Thema wurde, nahm sich die Kohl-Regierung des Südostens an. Jugoslawien, dieser Sperrgürtel gegen den deutschen Drang nach Südosten, sollte zerschlagen werden. Die Lostrennungsbestrebungen von Kräften in Kroatien und Slowenien wurden von Anfang an von deutschem Personal unterstützt und die beiden Staaten gegen den Willen Frankreichs und Englands, auch gegen den Willen der UNO und des US-Imperialismus, im Alleingang Ende 91 anerkannt. Serbien muss in die Knie gezwungen werden, erklärte dann 92 der damalige Außenminister Kinkel und trieb so die Zerschlagung Jugoslawiens weiter voran bis zum Einsatz der NATO 1999, dem ersten Krieg in Europa seit 1945. Und das erste Mal seit der Vertreibung der faschistischen Wehrmacht durch die jugoslawischen Partisanen trampelten wieder deutsche Soldatenstiefel in diesem Land herum. Nicht nur die Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch gleich noch die nach dem Ersten Weltkrieg wurde so revidiert. Die mit 1990 begonnene Neuaufteilung der Welt zeigte sich jedoch sofort 1990 auch in einem anderen Krieg. Die US-Regierung Bush machte klar, dass sie an ihrer Führungsrolle trotz der Veränderungen nicht rütteln lassen wollte und begann den zweiten Golfkrieg gegen den Irak, also dort, wo einst die Bagdadbahn hinführen sollte. Nun war das sicherlich nicht nur gegen den deutschen Imperialismus, Iraks größten Handelspartner, gerichtet, sondern auch gegen Russland Einfluss in dieser geostrategisch wichtigen Region und die Interessen des französischen Ölkonzerns Total. Aber der deutsche Imperialismus spielte dabei notgedrungen eine wesentliche Rolle, auch wenn er natürlich in der Öffentlichkeit da gar nicht auftauchte, gab es doch nicht nur enge Beziehungen Deutschlands zu diesem Land, sondern auch zum Irak. Beim dritten Golfkrieg 2003 zeigten sich die Widersprüche dann bereits sehr deutlich Frankreich, Deutschland und Russland verweigerten den USA die Zustimmung. Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten im Kampf um die Einflusszonen und Rohstoffe verschärften sich also, was sich auch in den vielen Kriegen seither manifestiert. Irak, Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Und da sind jetzt all diese vielen angeheizten bunten Revolutionen noch gar nicht dabei. So, es offenbarten sich 2003 allerdings auch die stets vorhandenen, mal mehr, mal weniger offen ausgetragenen Widersprüche innerhalb der EU. So unterstützten Großbritannien in der Regel eh in engem Bündnis mit den USA den Krieg gegen den Irak ebenso wie zum Beispiel Polen, das die deutsche Übermacht und eine deutsch-russische Zusammenarbeit auf seine Kosten fürchtete. Und das ist auch der Grund, warum der US-Imperialismus gute Einflussmöglichkeiten in Polen hat. Denn da sind sie sich einer Meinung, Beispiel Nord Stream 2. Diese Konkurrenz innerhalb der EU zwischen auf der einen Seite Großbritannien, auf der anderen Seite der Achse Berlin-Paris manifestierte sich auch auf der Ebene der Monopole. So ist der um die Jahrtausendwende geschaffene Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus, damals noch EADS, ein im Wesentlichen deutsch-französisches Monopol, ja man kann fast sagen so etwas wie ein Kartell, in dem sich deutsche und französische Luftfahrt- und Rüstungskonzerne zu jeweils gleichen Anteilen zusammengeschlossen haben. Erklärtes und inzwischen oft auch erreichtes Ziel, es wechselt immer ein bisschen, war es, gegen die US-amerikanische Boeing anzutreten und sie zu überflügeln. Als es allerdings ein gutes Jahrzehnt später darum ging, zusätzlich die britische Aerospace in dieses Bündnis einzuschließen, was, so sollte man denken, doch ein wesentlicher Vorteil im Kampf gegen die US-amerikanische Konkurrenz gewesen wäre, scheiterte dies am Einspruch der Bundesregierung. Denn damit wäre ja in diesem Monopol auch eine deutsch-britische Mehrheit gegen die Deutsche möglich geworden. Eine Entente cordiale aber, egal auf welcher Ebene, sollte auf jeden Fall verhindert werden. Man sieht schon, dass all die bekannten Widersprüche sich auch innerhalb der Bündnisse, die ja tatsächlich einen Unterschied zu der Situation vor 1945 darstellen, dort auch weiter vorhanden sind und mal mehr, mal weniger scharf aufbrechen. Bis dahin, dass sie das Bündnis sprengen oder teilweise sprengen, wie der Austritt Großbritanniens zeigt. Dass es so weit kam, hat damit zu tun, dass trotz bzw. mit Vertiefung der EU, mit der Einführung des Euro als Konkurrenzwährung zum Dollar, an der übrigens Großbritannien nie teilgenommen hat, eine hegemoniale Stellung des deutschen Imperialismus nicht nur nicht verhindert werden konnte, sondern er diese in der EU noch ausweiten konnte. Besonders deutlich wurde das dann in der sogenannten Schulden- und dann Eurokrise ab 2010, in der der deutsche Imperialismus ganze Staaten ins Elend diktierte und es ihm gelang, die Folgen der Krise auf die anderen EU-Staaten abzuwälzen. Bevor ich nun zum Ende komme, noch einmal kurz zurück zu Russland. Also zur EU sage ich jetzt nicht mehr, da haben wir ja gestern schon drüber geredet. Es gab vor allem ab 2000, nachdem die russische Bourgeoisie mit Putin begonnen hatte, Wirtschaft und Staat zu reorganisieren und den Ausverkauf seiner Reichtümer zu stoppen, was vor allem die US-amerikanischen Ölmonopole betraf. Ihr könnt euch vielleicht noch an diesen armen unterdrückten Khodorkovsky erinnern. Das war nämlich so ein Ölmonopolist, der mit amerikanischen Monopolen zusammengearbeitet hat. Also, nachdem das gestoppt worden ist, gab es eine wachsende Wirtschaftsbeziehung zwischen Deutschland und der Russischen Föderation. Doch gleichzeitig sollte der Einfluss Russlands weiter zurückgedrängt werden, worin man sich mit den USA durchaus einig war. Von Seiten Deutschlands im Verbund mit Frankreich sollte das vor allem mit Hilfe der EU-Assoziierungsabkommen geschehen, also dem Versuch darüber, Staaten wie Ukraine und Georgien, aber auch Syrien in die eigene Einflusszone einzubinden. Der US-Imperialismus dagegen wollte sowohl die Ukraine wie auch Georgien in die NATO aufnehmen, was bis heute vor allem am Einspruch Deutschlands scheitert. Die Verhandlungen mit Syrien wurden bereits 2009 von Seiten der syrischen Regierung abgebrochen, deren Bourgeoisie zunehmend die schlechten Bedingungen für sie im Land kritisiert haben. Im bereits fertigen Vertragspaket mit der Ukraine verweigerte dann der damalige ukrainische Regierungschef Janukowitsch die Unterschrift im Herbst 2013 mit den bekannten Folgen: massive deutsche Unterstützung der Maidan-Unruhen, Sturz der ukrainischen Regierung mit Hilfe von Nachfolgern der faschistischen Kollaborateure während des Zweiten Weltkriegs. Russland reagierte mit dem Anschluss der Krim an die Russische Föderation und Unterstützung der Kämpfe in der Ostukraine, die gegen die Einbindung in das EU-Bündnis geführt wurden und eigene Republiken aufbauen wollen. Die russische Regierung unter Putin machte spätestens ab diesem Zeitpunkt klar, dass sie diesen Versuchen der eigenen Zurückdrängung und Schwächung nicht mehr tatenlos zusieht. Eine weitere Aufteilung Russlands ohne militärische Gewalt wird dadurch zusehends unwahrscheinlicher. Auch wenn als Antwort darauf sowohl die US-amerikanische wie die deutsche Regierung nach Sanktionen und Bestrafung dieses ungebührlichen Benehmens Russlands riefen, hinter den Kulissen hatte die Merkel-Regierung alle Hände voll zu tun, dass diese Sanktionen sich möglichst wenig gegen deutsche Interessen in und mit Russland richten. Also zum Beispiel das Gasgeschäft ausgenommen worden ist, während die Obama-Regierung doch genau das Gegenteil wollte, mit Russland auch den deutschen Imperialismus treffen, dessen zunehmende Stärke und dadurch ökonomisch und politisch errungene Machtposition nicht nur auf Kosten der europäischen Konkurrenten geht, sondern zwangsläufig auch die Stellung des US-Imperialismus bedroht. Ich gehe jetzt nicht mehr auf China ein. Für die gilt das Gleiche. Wir haben gestern schon ganz lange über China geredet und vorgestern, sondern kommen jetzt einfach zum Schluss. Wir können ja auch nochmal diskutieren. Albert Norden, ein DDRler, schreibt in seinem Buch oder schrieb in seinem Buch Lehren der deutschen Geschichte zu der Situation zwischen den beiden Weltkriegen. Ich zitiere, dass sie, die imperialistischen Siegermächte vom Ersten Weltkrieg, mit ihrem Verhalten zwischen 1918 und 1933 gleichzeitig die Konkurrenz gegen sich selbst hochzüchteten und den deutschen Imperialismus in die Lage versetzten, sich abermals waffenklirrend zu erheben, zeigt nur die Widersprüche in der Politik des internationalen Finanzkapitals und seine Unfähigkeit zur friedlichen Organisierung der Welt. Zitat Ende. Auch wenn wir nicht wissen, wann und wer sich als Erster in welchem Bündnis und gegen welchen Staat im Kampf um die Weltherrschaft waffenklirrend erheben wird, die Widersprüche in der Politik der Monopolbourgeoisie und ihre gänzliche Unfähigkeit zur friedlichen Organisierung der Welt zeigen sich heute immer dringender, genauso wie damals. Fertig.
Vielen Dank, Grete.
Ich war jetzt so still.
Ja. Waren ja alle auf stumm geschaltet, aber
ja,
alle
applaudieren. Das ist irritierend irgendwie.
Gut, wir machen nun eine Viertelstunde Pause bis 12.30 Uhr auf Wunsch der Referentin, die sonst nicht rechtzeitig wieder da wäre. Und das wäre für die Diskussion natürlich nicht unbedingt zuträglich. Also freue ich mich, wir machen dann aber pünktlich um 12.30 Uhr weiter. Pitt Simmons.
Ja, das wird irgendwie Masche, dass ich mich als Erster melde, ne? Keine Ahnung. Erstmal schönen Dank, Gretel. Das hat mir gut gefallen. Das war ein tolles Referat. An einer Stelle hat mir was gefehlt, nämlich im Kalten Krieg in der Frontlage hast du vom sozialistischen Lager gesprochen. Die Konterrevolution ist sicher auch erleichtert worden, dass es das große Schisma gegeben hat zwischen einem, sagen wir, Moskauer und Pekinger Flügel. Das ist in Ordnung, das wegzulassen, aber weil ich über die Frage auch nochmal hier gestolpert bin und weil aus der immer Argumente kommen, das hat natürlich sicher dem Klassenfeind genützt und uns geschadet, egal wo, aus welchen internen Gründen das angefangen hat. Aber das ist nicht mehr als eine Bemerkung, über die wir uns vermutlich sogar einig sind.
Ja, wenn ich gleich drauf was sagen kann.
Ja, gerne.
Logisch, du hast recht. Ich musste bloß dieses Referat auch irgendwie begrenzen und mein Thema war ja die zwischenimperialistischen Widersprüche und nicht die Widersprüche, die es sonst irgendwo gab. Ich musste halt bloß immer sozusagen die Umstände insgesamt weltweit, muss man halt mit dazu berichten, um diese zwischenimperialistischen Widersprüche, vor allem das auch, was sich dann in der Situation ändert, auch darstellen zu können. Aber ich meine, das, was sich zwischen Sowjetunion und China getan hat und das, was sich vorher in der Sowjetunion getan hat, das muss man ja erst einmal feststellen, nämlich dieser bürgerliche Einfluss, der sich in der Ideologie bemerkbar gemacht hat in der Sowjetunion, der hat natürlich geschadet. Aber dann muss man auch eben, wenn man das behandelt, muss man auch noch behandeln, wie war denn der Kampf in den imperialistischen Ländern von der Arbeiterbewegung und so weiter und so fort? Was war da eigentlich los? Warum ging das nicht weiter? Ja, weil es ist ja natürlich immer auch so, dass was in den staatlich organisierenden Stützpunkten der Arbeiterklasse passiert, natürlich auch abhängig davon ist, was in den imperialistischen Ländern in der Arbeiterklasse los ist, beziehungsweise wie sich da das Kräfteverhältnis zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie verhält. Ja. Und von daher wäre das dann, es wäre einfach wirklich ein eigenes Thema. Ja. Da kann man dann sehr viel darüber referieren. Ende.
Darf ich da noch was zu sagen? Ja, ist mir klar, warum du es an der Stelle gekürzt hast. Ich wollte nur sagen, sozialistisches Lager klingt in dem Moment so kompakt, dass man je nach Erbe der einzelnen Linie, der Moskauer oder der Pekinger Linie, möglicherweise geneigt ist, das den anderen Teil des Lagers nicht zu sehen. Das heißt, an der Stelle bist du missverständlich. Das heißt also, bestimmte Elementteile des Lagers werden eventuell als Teil des Lagers nicht wahrgenommen, je nachdem, aus welcher Schule man kommt. Dass das alles nicht, du das alles nicht so siehst, und ist mir klar. Ja. Nur ich fand die Stelle missverständlich für Dritte. Mhm.
Ich habe noch keine weiteren Wortmeldungen. Alles ist eindeutig und klar oder gar nichts, was ja dann häufig eine dialektische Einheit bildet. Konrad.
Ja, die das Referat, ich fand es auch sehr, sehr gut, und ja, die Übersichtlichkeit über diese sehr schwierigen Dinge, die sich da abspielen. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt immer noch keine Möglichkeit, aus dem Wissen zu sehen, wie das wohl dann sich heutzutage zuspitzt und an welchen Stellen und an welchen an welchen Widersprüchen in der Welt sich dann so eine neue Konfliktlage oder so ein neuer Krieg sich entwickelt. Ja, das wäre von meiner Seite. Danke sehr.
Bist du gleich, Gretel, oder?
Lass ja erstmal die Erika.
Okay, dann wäre Erika dran. Du bist noch stumm geschalten, Erika.
Entschuldigung, vergesse ich immer. Also auch auf Konrad. Es ist so, dass es immer so war, dass man es eigentlich nicht hat vorhersehen können, wo es genau dann kracht und wo es los, also wie sich die genau zuspitzen, die Widersprüche. Was ich eben wichtig finde, ist, also was ich extrem wichtig finde irgendwie, das ist gerade, was ich dann in dem Zitat von Albert Norden so zusammenbraut. Das ist das, wie das uns immer dargestellt wird, gab es auch mal eine große Spiegelserie und so. Also Deutschland als Opfer inzwischen den beiden Weltkriegen und also da ist ja kein Wunder, dass die dann irgendwie versuchen mussten, wieder hochzukommen und so. Also der Versailler Vertrag und weiß ich was, war schuld am Faschismus und dann an dem Krieg. Und das ist der Punkt, also wo man auch wirklich die Gegenposition hier hat, aber mehr gibt's dann auch nicht. Ne? Es gibt also, dass auf jeden Fall Deutschland kein Opfer ist und auch wieder nicht. Und dass es wieder eben versucht, da zu zündeln. Das ist jetzt unabhängig davon, dass es sozusagen gerade an ganz anderer Stelle sichtbar wird und so. Aber dass wir eigentlich genau die gleiche Aufgabe wieder haben. Ne? Aber ich glaube, das ist falsch zu meinen. Man könnte vorhersehen, wo genau das anfängt zu krachen. Also wir müssen einfach auf alles gerüstet sein. Wir müssen auch darauf gerüstet sein, dass es plötzlich heißt, weiß ich, irgendwer hat Deutschland überfallen oder so. Das war ja das zum Beispiel mit dem Überfall auf Polen. War das ja eine Lüge, aber das weiß man ja nicht. Wenn es kommt, weiß man sowieso nicht. Ob Lüge oder nicht, ist auch egal sogar, ja. Sondern wir müssen dann auf jeden Fall sehen, dass wir müssen dann gegen den deutschen Imperialismus sein. Wir müssen uns auch wünschen, dass der eine militärische Auseinandersetzung verliert, wenn wir es nicht sogar vorher schaffen, ihn abzusetzen. Also das sind die Prinzipien, die man sich dabei eben merken muss. Mehr alles andere. Wir werden, ich bin mir sicher, dass wir von irgendwas dann überrascht werden und dann richtig reagieren müssen. Und dazu, finde ich, ist das Referat jetzt von Gretel eine sehr gute geistige Vorbereitung. Meine ich. Ja. Fertig.
Grete, du musst dich auch nicht melden. Ich nehme dich sowieso immer dran.
Ach so. Gut. Das eine ist das Gleiche. Wir wissen es nicht. Deswegen schreibe ich das ja am Schluss auch so, weil ich es wirklich nicht weiß und weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir es nicht wissen können. Was ich bloß extrem wichtig finde, ist, dass wir im Kopf haben und das auch entsprechend weitergeben. Dass selbst in den Situationen, deswegen habe ich da auch am Schluss mit Russland nochmal aufgehört, wo man den Eindruck hat, die ziehen völlig am gleichen Strang. Ja? Also rufen gemeinsam nach Sanktionen gegen Russland. Kämpfen im Hintergrund dann drum, dass Deutschland dabei besser wegkommt als wie die USA. Und die USA hat das andere Ziel, dass sie mit Russland auch Deutschland schlägt. Ja. Und das sind ja die Sachen, die sehen wir ja nicht, die kriegen wir ja, die sind nicht offensichtlich. Ja. Und es ist ja wirklich eigentlich eher die vorherrschende Linie, dass man sagt, ja, Deutschland ordnet sich den US-imperialistischen Interessen unter. Nein, es tut's nicht. Ja. Auch gerade bei China finde ich auch, das ist, gut, da haben wir ja schon so diskutiert, Deutschland hat völlig widersprüchliche Interessen, wie sie seit 1914 widersprüchliche Interessen hat. Ja. Sie arbeitet mit Russland zusammen und gleichzeitig bereitet sie den Krieg auf es vor. Ja. Das geht alles, das ist überhaupt kein Problem. Und ob dann zum Beispiel jetzt eine kriegerische Situation sich zuspitzt, jetzt direkt gegen China oder aber ob die sich jetzt zum Beispiel so zuspitzt, dass im Kampf gegen China erst einmal ein anderer Imperialist bekämpft werden müssen, das wissen wir nicht. Ja. Also das wissen meines Erachtens auch die imperialistischen Staaten und ihre militärischen und sonstigen Führer nicht. Ja. Die planen natürlich mit Kriegen, das ist völlig klar, da bin ich auch überzeugt, viele Geheimdokumente haben wir nicht. Das ist natürlich immer gegenüber der Geschichte unser Vorteil, da weiß man halt schon viel, ja? Weil viele Sachen offen sind. Und deswegen kann man das auch so schön klar auch dann darstellen. Das ist ja so, wenn das gleichzeitig läuft mit dem, wo man lebt, ist das sehr viel schwieriger. Aber das finde ich halt so wichtig, weil nach außen hin ist es so, wer ist da aggressiv? Das ist der US-Imperialismus. Ja? Und das seit 1990, sofort Krieg gegen Irak und so weiter. Natürlich trumpfte der US-Imperialismus mit dem auf, wo es wirklich unangefochten stärkste Macht ist. Das ist das Militär. Ja? Und will dadurch zeigen, so, ich bin's und ihr habt euch da unterzuordnen oder ihr habt da nichts zu suchen. Aber das passiert alles dann natürlich doch nur in Konkurrenz mit den anderen. Nur deswegen muss doch das passieren. Ja. Und das finde ich das Wichtige, dass wir im Kopf haben und wir auch aufzeigen, weil nur so kannst du ja auch sagen, ja, ich meine mal jetzt abhängig vom grundsätzlichen Verständnis, aber so kannst du doch sagen, ey Leute, hier steht der Feind, nicht irgendwo. Ja. Dem müssen wir die Waffen aus der Hand nehmen und grundsätzlich eine andere Ordnung aufbauen. Das ist unser Ziel, weil sonst können wir das ganze Gemetzel einfach sowieso nicht verhindern. Es wird über kurz oder lang eintreten, so oder so. Fertig.
Judith.
Hast du mich aufgerufen?
Nee, ich habe dich noch nicht gesehen. Entschuldigung, du wärst dann danach dran. Als erstes wäre jetzt Judith dran.
Ja, also das ist halt sozusagen der Krux der Geschichte. Umso näher man seiner eigenen Zeit kommt, umso unklarer ist es. Das, was die Gretke gerade vorhin gesagt hat. Aber wichtig ist, glaube ich, wenn man das, was man jetzt heute gehört hat bei der Gretke, versucht, im Kopf zu behalten und sich anzuschauen, was passiert heute hier in diesem Land. Um eine Stellung des deutschen Imperialismus verorten zu können. Also ich möchte es mal am ganz blöden Beispiel jetzt sagen. Also ich will es jetzt nicht grundsätzlich thematisieren, aber die Frage des Umgangs mit den momentanen Vorgängen in Israel ist, glaube ich, ein Indikator, um zu sehen, was läuft da zwischen diesen Imperialisten gerade ab. Also ich will jetzt nicht über Palästina-Israel oder sowas reden, sondern die Frage, ich habe zufällig gestern sowohl Tagesschau als auch heute mir angesehen und was ich normalerweise gar nicht so mache, aber der Vergleich zwischen den beiden Nachrichten, Hauptnachrichtensendungen in Deutschland zeigt, dass es unterschiedliche Betrachtungsweisen hier in diesem Land gibt, die auch journalistisch vertreten sind. Also man kann das sehen, dass das so unterschiedlich ist, dass da verschiedene Kräfte auftreten. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig zu sehen, wie werden die anderen Imperialisten zitiert, genannt, ihr Handeln bewertet, um zu erkennen, wie die Stellung des deutschen Imperialismus gerade ist. Und das, glaube ich, ist, ich meine, das ist halt jetzt gerade das Hauptgeschichte, aber das, glaube ich, wenn man aufmerksam ist, also die Leitmedien eben auch entsprechend abklopft, wie Zeit, Welt, Spiegel, und auch dann sieht man, dass es da bestimmte Strategien hier in dem Land gibt und man kann dann sehr wohl Gemeinsamkeiten erkennen als auch Unterschiede. Und glaube ich, darauf das Rüstzeug zu haben, zu sehen, hier wird Geschichte weitergeschrieben. Ich meine, in den 90er Jahren, diese Einordnung des Serbienkrieges war uns damals zwar instinktiv richtig, aber so ganz klar war es nicht. Und das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her, das zu sehen, dass wir heute eigentlich immer den Blick drauf haben müssen, wie ist die Stellung des deutschen Imperialismus gegenüber seinen Konkurrenten. Und das äußert sich bei uns in den tragenden Medien. Bin ich fest überzeugt, dass man das gut erkennen kann. Wenn man aufmerksam ist und das Grundwissen hat, was jetzt die Gretel so super zusammengefasst hat. finde.
Dann wäre Ludwig dran.
Ja, zunächst mal finde ich, es war ein toller Beitrag von der Gretel. Wahnsinnig viel Arbeit. Und ja, wäre eigentlich wichtig, wenn also so eine Zusammenfassung, also zum Beispiel innerhalb der Arbeiterklasse oder zumindest von Teilen innerhalb der Arbeiterklasse so geteilt würde und ja als Wissensvoraussetzung auch wahrgenommen werden könnte. In dem Zusammenhang ist mir also auch nochmal so bei der Einleitung von der Gretel, als sie nochmal so das Wesen des Imperialismus geschildert hat, so mit Zitaten von Lenin auch, also wo wir noch, das ist gar nicht lange her, in der DKP ständig die Auseinandersetzung hatten, dass, wie Gretel jetzt sagt, es gibt keinen monolithischen Block und wir uns ständig auseinandersetzen mussten mit dem kollektiven Imperialismus, was also sehr aggressiv gegenüber uns, also mit uns meine ich jetzt den Genossinnen und Genossen vom Arbeiterbund, vertreten wurde. Also der Punkt, wo man sagen muss, da gibt es also eine Fraktion, die sich Partei der Arbeiterklasse nennt und dann falsche Dinge verbreitet. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was die Gretel auch schon angesprochen hat, der Rückgang, der Kampf der Arbeiterklasse. Das ist wohl, denke ich mal, der entscheidende Punkt. Das ist mir eben auch wieder so aufgefallen. Wir sprechen immer, wir müssen was tun. Wir müssen uns auf die Dinge vorbereiten. Wir sind aber eine ganz schwache Fraktion derjenigen, die überhaupt erstens mal die Sachlage durchschauen und ja auch in der Lage sind, dann entsprechende Agitation und Propaganda zu machen. Aber in der Arbeiterklasse ist das nicht vorhanden. Ich habe das ja schon noch mal bei den vergangenen Konferenzen gesagt. Für die Arbeiterklasse steht der Hauptfeind nicht im eigenen Land. Es ist nicht der deutsche Imperialismus, der als Hauptfeind von ihr wahrgenommen wird. Und ich kann das aus vielen Diskussionen sagen, weil ich da auch nachgefragt habe immer. Die Frage Imperialismus und was das bedeutet, ist in der Arbeiterklasse bei nur wenigen Leuten vorhanden. Ich habe es an den Schulen der IG Metall erlebt, wo Referenten also über die BRD als imperialistisches Land gesprochen haben, gab es also Riesenaufstände, die BRD als imperialistisches Land zu bezeichnen. Was ich meine ist also, es gibt eine Wahnsinnshürde, die wir überhaupt überwinden müssen und dann ja also auch zur Problematisierung dieser Kriegsfrage und was da der deutsche Imperialismus für eine Rolle spielt, um damit innerhalb der Arbeiterklasse zu landen. Da gibt es ja auch nach wie vor die Auseinandersetzungen, die in der DKP geführt werden, wo zum Beispiel immer die Forderung erhoben wird, dass der deutsche Imperialismus aus der NATO austreten müsste und also auch aus der EU. Und dann gibt es das Zitat, was die Gretel ja eben gebracht hat, wo es dann heißt, ich habe das vor Jahren auch schon mal verwendet, was der Kinkel da losgelassen hat. Dass also, wenn die anderen nicht mitmachen, der deutsche Imperialismus dann in der bekannten Weise zum Beispiel die Ostfrage regeln würde. Und dass das ernsthaft bei vielen im Kopf ist, das haben wir ja jetzt auch in den letzten Tagen bei den Referaten gehört. Aber was ich finde, ist also die Schwierigkeit, dass tatsächlich einer auch breiteren Öffentlichkeit in der Arbeiterklasse, in den Gewerkschaften wieder klar zu machen, die ja gerade von den Gewerkschaftsführungen ständig darauf geimpft werden, wie jetzt in der Tarifbewegung, die Zukunft mit dem Hauptfeind gemeinsam zu gestalten. Und dagegen müssen wir an. Dagegen also entsprechende Propaganda und ja, wie weit das dann innerhalb der Belegschaften wirkt, das können wir ja gar nicht feststellen. Ende.
Gretel, möchtest du darauf?
Nee, zu Ludwig kann ich nichts sagen. Da stimme ich voll mit ihm. Klar, wir stehen vor riesen Problemen, wie wir das natürlich irgendwie in die Arbeiterklasse reinbringen. Aber das hängt dann natürlich auch damit zusammen, also es kann keiner seinen Hauptfeind erkennen, wenn er nicht gegen ihn kämpft. Also in dem Moment, wo er anfängt, gegen ihn zu kämpfen, sind zumindest die Chancen größer, weil er dann von denen auch eins aufs Haupt kriegt. Ja, also er steht den Staatsorganen gegenüber und so weiter und so fort. Aber trotzdem müssen wir es natürlich versuchen. Ich weiß nicht, Ludwig, ob du dich noch erinnerst, wir haben ja in diesem 100. Jahr zum Beginn des Ersten Weltkriegs in der Aufgrad eine Serie gemacht, genau dazu, wo wir ja natürlich genau versucht haben, auch über diese Geschichte in kurzen Dingen das in die Köpfe reinzubringen, wer da eigentlich wo den Krieg angefangen hat und um was da eigentlich ging. Ja. Aber
ja, klar.
Klar, es ist alles eine ziemlich schwierige Angelegenheit.
Ja, kein Widerspruch.
Ja.
Was ich persönlich noch wichtig finde an der Stelle, Grete, du hattest es am Anfang ja auch als Vorbemerkung gesagt. Ich meine, das, was du uns jetzt referiert hast, sind immer die Endresultate der Kämpfe auch innerhalb der Bourgeoisie oder des Monopolkapitals der jeweiligen imperialistischen Länder. Also das ist, finde ich, für uns heute wichtig, wenn wir heute die Sachen betrachten, auch nur weil jetzt gerade irgendwie die Stimmung so oder so ist oder man Artikel liest, die in diese Richtung gehen, sagt das nicht unbedingt das aus, was dann in 2 Jahren auch der Punkt sein wird, weil eben diese Kämpfe die ganze Zeit auch geführt werden, im Monopolkapital, in Linien. Das macht das Ganze natürlich noch umso verwirrender. Im Nachgang, wenn man es dann betrachtet, liest man natürlich die Dokumente, die auch zu dem in gewisser Weise passen, was, also in der Tendenz liest man die Dokumente, man guckt sich das ja auch manchmal an, aber jetzt in Beispielen kommt man natürlich meistens an die Punkte, die dann auch dafür sprechen, für das, was dort gesehen wurde. Weil natürlich, man kann es nicht alles im Detail, gerade in einer Stunde nicht betrachten. Aber ich denke, das ist für uns, für die heutige Betrachtung sehr wichtig, das auch immer im Bewusstsein zu haben. Auch das Monopolkapital ist nicht eines Landes, ist nicht ein Block, der sich entscheidet, heute machen wir so, heute machen wir die Politik so. Sondern auch da finden die ganze Zeit Kämpfe um die Linie letztendlich statt. Und ja, das sollte man immer mit im Blick behalten. Aber es ist auch nur eine Ergänzung und nicht eine Kritik an deinem Referat. Es ist ja völlig logisch, dass das nicht auch betrachtet werden kann.
Also Entschuldigung, war hier gerade jemand dran?
Der Pitt Simmons hat sich dann noch gemeldet, aber du darfst natürlich vorher.
Was natürlich die Schwierigkeit ist, ist, dass die, also solange, also die deutsche Bourgeoisie mit ihrem permanenten Überschuss an Waren, ja, was zwangsläufig sein muss, weil die derartig, also im Vergleich jetzt zu anderen, derartig produktiv ist, im Vergleich zu dem Herrschaftsgebiet, was sie unmittelbar haben, ja. Solange sie das hat und das immer weiter ausdehnen kann, wirkt sie auch noch immer sehr friedlich gegenüber dem US-Imperialismus. Und das ist das Problem, was wir haben. Das ist das, was ich zuerst schon gesagt habe. Ja. Aber wir müssen uns klar sein, dass sie natürlich dadurch auch extrem angreifbar ist. Ja, das heißt, es kann sehr schnell zu sehr heftigen Gegenreaktionen kommen. Da brauchst du nur gar keine militärischen Angelegenheiten geben, sondern rein heftige Zölle oder auch Sanktionen gegen Länder, wo Deutschland darauf angewiesen ist, beziehungsweise bestimmte Monopole darauf angewiesen sind, mit denen Handel zu treiben, ist für den deutschen Imperialismus ein Problem. Über 50% dessen, was bei uns an Waren hergestellt wird, wird für den Export hergestellt. Ja? Das ist eine riesige Zahl. Wenn da jemand, wie der Trump angefangen hat, mit Zöllen anfängt und die ganze Entwicklung, wodurch der deutsche Imperialismus in den letzten Jahrzehnten ja wieder so stark geworden ist, sich wieder rückwärts entwickelt in dem Sinne, dass wieder Zölle eingeführt werden, Strafzölle eingeführt, was weiß ich, Sanktionen gegenüber dem oder dem, also zum Beispiel die Sanktionen gegen den Iran, sind eindeutig damals auch schon mit ein Mittel gegen den deutschen Imperialismus gewesen und sind sie bis heute. Ja? Weil die sowohl Deutschland wie auch Frankreich hatten ja alle möglichen Pläne schon mit dem Iran vereinbart und dann kommt der Trump und macht wieder alles rückgängig. Ja? Also da wird es dann wirklich eng für die Herrschenden, wenn das in größerem Ausmaße passieren sollte. Das heißt, sie werden entsprechend aggressiv auf sowas reagieren müssen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Also das ist anders wie beim US-Imperialismus. Der hat zwar seit den 70er Jahren wirklich ein Defizit, was extrem steigt, zurzeit vor allem. Gleichzeitig steigen die Schulden. Also er ist längst kein Gläubiger mehr in der Welt, sondern ist Schuldner. Also das zeigt die ökonomischen Verschiebungen der Kräfte. Ja. Trotzdem ist er nicht so wahnsinnig darauf angewiesen wie der deutsche Imperialismus. Der deutsche Imperialismus ist wirklich auf die EU angewiesen. Damit hat er sein zumindest mal Absatzmarkt schon mal entsprechend vergrößert. Ja. Wenn die auseinanderfällt, weil er ja kein Ruhe geben kann, das ist ja das nächste Problem, was man den Leuten immer klar machen muss, dass es wirklich in der Gesetzmäßigkeit dieser Monopole liegt, sie können keine Ruhe geben. Ja. Weil man denkt sich doch immer bei dieser Zusammenarbeit mit Russland, ja Menschenskinder, was wollen sie denn noch überhaupt? Also sie haben seit dieser Konterrevolution, und das ist ja fast wie eine Neuaufteilung in einem Krieg gewesen, bloß dass der Krieg in den Ländern über Konterrevolutionen geführt worden ist, haben sie ihren Einfluss ausgedehnt wie nochmals Polen, Tschechien und so weiter. Der Südosten, der Balkan ist zerschlagen. Das sind lauter Länder, die können allein überhaupt nicht existieren. Ja. Und so weiter. Und mit Russland hätten sie wunderbar und könnten immer noch wunderbar zusammenarbeiten, könnten ihren Handel, was weiß ich, wohin treiben. Aber sie machen es nicht, weil sie gleichzeitig dieses Russland gleich noch schädigen wollen, schwächen wollen, weil sie noch mehr wollen. Ja. Und das muss einem klar sein. Es treibt einfach alles weiter. Die sind schon, wenn man sie nicht bindet und fesselt, ja, dann ist es so. Ja.
Dann hätte ich jetzt Roland.
Ja, erst einmal alles klar und alles gut. Aber und zwar die Frage natürlich auch, wie unberechenbar das Ganze ist. Es ist nämlich auch eine Wechselbeziehung zwischen dem, dass der deutsche Imperialismus auf den Export angewiesen ist, genauso ist er auf einen bestimmten Import angewiesen. Ich sag das jetzt nochmal ganz bewusst, das unterschätzt man nämlich auch letztendlich, die Verflechtung und Abhängigkeiten von bestimmten Rohstoffen oder Halbfertigprodukten oder auch Produkten, die existenziell sind, um überhaupt Produkte zu produzieren. Ich denke jetzt nur mal zum Beispiel an diese Geschichte Chips. Ja? Nur ganz kleine Teilchen, die eigentlich teilweise sind Pfennigartikel, und auf der anderen Seite ist dann sind sie existenziell, um in bestimmten Maschinen, Autos, egal wo, eingesetzt zu werden. Und die in der Zwischenzeit so individuell in der Produktion sind, dass da letztendlich auch ja, es immer denkbar sein kann, dass derjenige, der dort die Machtstellung hat, Monopolstellung hat, wie auch immer, in der Produktionskette natürlich, auf den letztendlich auch losgegangen werden muss. Und so, also ich sage jetzt, das ist ein Punkt, dass man auch immer wieder an den, was auch der Ludwig gesagt hat, den Kollegen klar machen muss, das ist letztendlich auch ein Krieg, wenn die Kollegen bei VW oder sonst was nicht mehr produzieren können für ihren Imperialisten. Dann heißt es, die werden dann ja auch sofort ins Feld gejagt. Und dann gehen sie auf einmal für den deutschen Imperialismus auf die Straße, wo wir die Aufgaben haben. Ich denke muss an diese Geschichte ja damals mit der Stahlgeschichte, wo die Kollegen von Thyssen und weiß der Teufel wem all auf die Straße gegangen sind, um gegen China sich zu positionieren. Ja, und das natürlich insgesamt die Kriegsgefahr nochmal viel, viel, ja, nicht viel, viel, aber nochmal ganz klar, nochmal verstärkt. Fertig.
So. Rednerliste ist leer. Möchte jemand? Wenn das nicht der Fall ist, Gretel, hast du noch Punkte, die dir auf den Nägeln brennen?
Nein, ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Also ich meine, ich weiß schon noch was, aber es ist, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig es ist, aber es ist natürlich klar, dass, also sicher auch euch aufgefallen, dass Japan natürlich jetzt bei diesen zwischenimperialistischen Widersprüchen etwas kurz kam. Japan liegt einfach wahnsinnig weit weg für uns. Sicherlich müsste man da auch einmal nochmal gucken, wie das genauer ist, also das und welche Rolle es spielt, also gerade in Asien. Das ist jetzt noch ein bisschen kurz gekommen, aber es liegt tatsächlich daran, dass man auf der einen Seite ja halt wir wohnen und leben und kämpfen und der deutsche Imperialismus halt tatsächlich auch der immer noch aggressivere war als Japan. Also gut, aber wir sollten es uns vielleicht mal vornehmen, das Land da in dem fernen Osten nicht so ganz zu vergessen. Das ja auch noch rumwühlt. Das jetzt auch wieder mehr rüstet. Also Japan war ja, ich habe das in dem Zusammenhang jetzt, wo ich alle Sachen zusammengesucht habe und geschaut habe, Japan hat ja sogar in seiner Verfassung drin, dass es im Wesentlichen nicht für den Krieg rüstet. Ja. Also es rüstet aber trotzdem. Also es hat auch, ist ein Land, hat auch eine Geschichte, wo der Zweite Weltkrieg eine große Rolle spielt, mit entsprechenden innenpolitischen und sonstigen Konsequenzen. Ja, aber inzwischen rüsten die ja auch und fahren mit ihren Marineschiffen da auf dem Weltmeer rum und liefern sich ihr Scharmützel mit China. Ja. Also der Jörg schreibt ja da immer etwas mehr da, weiß da auch mehr. Ist der eigentlich weg inzwischen? Ja. Aber ja gut, ich wollte bloß nochmal anmerken, dass natürlich mir schon bewusst ist, dass dieses Japan jetzt ein bisschen runtergefallen ist. Ja. Aber sonst hätte ich jetzt auch nichts mehr.
Der Pitt hätte noch eine Frage.
Nee, keine Frage, eine Fußnote zu Japan. Es ist auch in der Tat so, dass Japan offiziell eigentlich gar keine Armee hat. Da hat Sickert noch nicht mal darauf hingewiesen. Das ist also, das sind das eigentlich sozusagen Territorialpolizei oder sonst irgendwas. Also man kann eben sehen, auch irgendwelche internationalen Verträge oder sowas sind scheißegal. Man kann Workarounds finden, wenn man sich kriegsfähig machen will. Man kann sich da also auf nichts irgendwie verlassen, dass irgendwo steht, man hat, Herr, habe dieses oder jenes nicht oder dieses oder jenes nicht zu haben. Wenn man es haben will, hat man es notfalls irgendwie über Tricks und über Hintertüren. Also nur so gilt auch für deutsche Kernwaffen. Also
ist schon klar. Sind auch verboten.
Ja.
Gut, dann bedanke ich mich bei allen, die an der Diskussion teilgenommen haben, an allen, die zugehört haben, natürlich insbesondere auch bei Grete, und wünsche euch allen einen schönen Nachmittag und hoffe, dass wir uns alle um 17 Uhr wiedersehen, wenn Pitt Simons uns etwas erzählen wird zur Dialektik von Krieg und Revolution. Dann bis dahin einen schönen Nachmittag. Also,